Guten Tag, ich bin Anja Walter, ich gehöre hiermit zum Leitungsteam und mein Thema für heute ist das Buch hinter deinem Leben. Und zwar hinter ein gutes Team steht meistens ein guter Leiter. Und hinter einem erfolgreichen Sportler oder auch Musiker steht oft ein guter Trainer oder Lehrer. Und hinter einem erfolgreichen Mann steht vielleicht auch eine tolle Frau oder auch umgekehrt. Und hinter unsere westliche Kultur steht ein bedeutendes Buch. Und von diesem Buch möchte ich heute ein bisschen schwärmen, weil ich bin so richtig verliebt in dieses Buch. Es war aber nicht, was man so sagt, Liebe auf den ersten Blick. Das war es allerdings auch nicht mit meinem Mann, aber es hat sich gut entwickelt. Und so auch mit dem Buch hat es sich gut entwickelt. Ich bin als Kind mit einer sehr schönen Vorstellung von der Welt aufgewachsen. Es war so, es gibt Gott und Gott ist gut. Und dann gibt es die Menschen und die Menschen, die sind auch gut. Zumindest so ganz tief innen drin sind wir alle gut. Bis auf, hat mir eine Mutter so gesagt, der Hitler, der war nicht so gut. Ja, aber sonst sind wir eigentlich alle gut. Und am Ende vom Leben, ne, wenn wir sterben, dann wird auch alles gut. Ja, für alle wird alles gut. Und das war wirklich schön. Ja? Das Problem war nur, ich kam in die Schule und wir hatten auch einen Fernseher zu Hause. Und da gab es auch ein bisschen ein Bild von der Welt, was mein Weltbild nicht so ganz entsprach. Da habe ich viel von der Grausamkeit der Welt schon als Kind gesehen und erfahren. Und ja, das war ein bisschen ein Problem. Was mache ich damit? Ich war neugierig, bin immer noch neugierig. Und das hat mich immer wieder in die Bibliothek gezogen. Ich hatte so eine Bibliothek in der Stadt. Und da habe ich, bis ich 14 war, so fast alle Bücher in der Kinderabteilung gelesen. Und dann habe ich so geguckt, so hinter der Glastür gab es die Erwachsenenabteilung. Bin ich mal in die Erwachsenenabteilung, habe so geschaut, die Regale, viele verschiedene Themen. Und dann bin ich bei einem Regal gelandet, wo es über Religion und Philosophie und solche Sachen geht. Habe ich so geguckt, da gab es so Bücher über Aura, so Farben, die uns umschwingen oder irgendwie so eine Sachen. Und Persönlichkeitsentwicklung, für so eine Sache interessiert man sich ja, wenn man so in der Pubertät ist und sich selber finden will. Ja, ich habe es ein bisschen geguckt und dann gab es so unten links gab's so ein paar Bücher, Meditation gab es zum Beispiel, von einem Mönch, einem schwedischen Mönch, also das ist schon meine Hürde für einen Norweger, von einem schwedischen Mönch was zu lesen. Naja, jedenfalls, ich bin Norwegerin, ja, Norwegen und Schweden, die haben so ein liebliches Verhältnis. Und ich habe aber dieses Buch mitgenommen und gelesen. Und da gab es so ein paar Beispiele, wie man ganz einfach beten kann. Ich habe zum Beispiel mit so einem Gebet angefangen. Herr, wo ich offen bin, komm herein. Und wo ich geschlossen bin, öffne mich. Und dann sollte man sich auch entspannen beim Beten. Und das fiel mir überhaupt nicht leicht, weil ich war echt angespannt. Das habe ich dann erst gemerkt, als ich entspannen wollte, dass ich sehr angespannt war. Das war so meine erste Hürde beim Beten, überhaupt zu entspannen. Aber ich habe gemerkt, okay, wenn es nur dafür gut ist, mache ich das weiter. Ich habe gebetet und immer wieder und habe gemerkt, irgendwas, tja, das tut was mit mir. Und dann habe ich nicht nur gelernt zu entspannen, sondern ich bin wirklich Gott begegnet. In mein Zimmer, beim Beten. Ich hatte schon als Kind von Gott gelernt, die Kinderbibel gelesen, aber dieses reale Gefühl von dieser Gott, ihn gibt es wirklich und er ist hier und er ist wirklich bei mir. Ich weiß nicht, ob du es schon erlebt hast. Manchmal auch, wenn man in der Natur steht und staunt über die Schöpfung, hat man dieses Gefühl, wow, es ist wirklich diesen Gott. Und diesen Gott habe ich immer mehr kennengelernt, so einfach in mein Zimmer zu Hause. Und nach der Schule war ich auf dem Weg nach Hause, habe mich schon gefreut, wie ich wieder beten kann. Ja, so die Sachen von Tag waren oft anstrengend, aber ich konnte dann beten. Gut, das war schön, Gott zu erleben. Ich hatte allerdings auch einige Mal versucht, die Bibel zu lesen. Das gefiel mir nicht so ganz. Es war ein bisschen schwierig, die Bibel zu lesen. Ich habe in der Schule eine Bibel gekriegt. Es gibt so eine Bibelgesellschaft, die teilen auch gerne Bibel aus. Und ich habe da angefangen, so bei Matthäus. Und da ging es ständig darum, dass Jesus erzählt von Himmel und Hölle. Und dann ging es darum, dass er die Menschen vor sich stehen hat und sie teilt, die Schafe, die Böcke. Und ich dachte, also, es gibt's nicht. Also, das passt mir überhaupt nicht. Ich habe die Bibel immer wieder weggelegt. Und dann aber so in meine Begegnung mit Gott, dann hat Gott mich da auch gezogen zu einer Bibelschule, die es gab in unserer Stadt. Und da wurde mir diese Bibel geschenkt. Ja, die habe ich gut gelesen, wie ihr seht. Und ich wurde immer mehr rangeführt in den Sachen, die in der Bibel steht. Es ist manchmal gut, Hilfe zu kriegen, auch die Bibel zu verstehen. Und ich habe immer mehr gemerkt, was in der Bibel steht, passt allerdings viel besser zu dem, was ich in der Welt sehe und erlebe, als das, wie ich das davor gedacht habe. Und ich wurde immer mehr innerlich überzeugt, es stimmt, was hier steht. Auch wenn es mir vielleicht nicht alles gefällt, ich bin davon überzeugt, es stimmt. Und ich habe mich für die Bibel entschieden und das hat wirklich mein Leben verändert. So, wie ist es mit dir? Vielleicht hast du schon immer die Bibel geglaubt oder noch nie. Vielleicht hast du die Bibel irgendwann für dich entdeckt oder bist noch dabei, dich damit auseinanderzusetzen. Ich rede mit vielen Menschen über den Glauben und über die Bibel. Ja, ich finde es spannend. Auch mit Leuten, die ganz andere Meinungen haben, finde ich es spannend zu reden. Ja, und viele haben starke Meinungen über die Bibel. Ja, die meinen darüber was. Ja, das ist sowas, was Leute nicht ganz kalt lässt. Und viele sind aber davon überzeugt, dass es für sie nicht relevant ist. Passt nicht in unsere Welt. Und man fühlt sich manchmal in dieser Welt so ein bisschen wie ein Außerirdischer oder so ein armer Kerl, wenn man an die Bibel glaubt. Und da sage ich oft, die Bibel ist das meistbelegte Buch, das es gibt. Und ich glaube es nicht, weil ich nur irgendwas brauche, woran ich mich klammern kann und glaube, sondern weil ich es wirklich glaube. Und viele, wenn ich darüber rede, die sagen, na, gelesen haben sie die aber nicht. Also viele glauben nicht dran, haben sie nicht gelesen. Und andere, die sagen, ja, wir glauben an die Bibel, aber haben sie oft dann auch nicht gelesen. Und ich frage mich, okay, wenn sie wirklich lesen würden, würden sie sie immer noch glauben? Weil der Inhalt ist wirklich etwas, was einen verändert. Also man kann eigentlich nicht nur sagen, ich glaube dran, lese sie nicht und es hat keine Auswirkung. Weil die Bibel und Gottes Wort hat Kraft. Und dazu habe ich noch ein paar Bibelstellen. Und zwar, ganz am Anfang in der Bibel steht's: Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde. Finster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen und es entstand Licht. Gottes Wort hat Kraft und das Potenzial, Dinge zu erschaffen und zu verändern. Da haben wir noch eine Bibelstelle, das ist 2. Korinther 4, Vers 6. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Was zeigt uns diese Bibelstelle? Dass wir in Jesus sehen können, wie Gott ist. Jesus ist für uns gestorben, auferstanden und durch ihn können wir Gott kennenlernen. Und es zeigt uns, dass er das hell machen kann in unsere Herzen, unser Leben. Wo es dunkel ist, kann er es hell machen und er macht es durch sein Wort, weil sein Wort hat Kraft. Es hat Kraft, Menschenleben zu verändern, aber auch noch mehr. Dadurch, dass Menschen verändert werden, werden ganze Gesellschaften und auch eine ganze Kultur verändert. Und ich habe vor kurzem ein Buch gelesen mit diesem Titel. Auf Englisch war das The Book That Made Your World und meine Übersetzung so davon ist Das Buch hinter deinem Leben. Und es hat mich nochmal neu fasziniert, wie unsere Kultur in so vielen Bereichen geprägt ist von der Bibel. In einer meiner ersten Bücher als Kind, so Philosophiebuch für ein Kind, stand ganz am Anfang ein Satz von Goethe. Ja, ich komme ja aus Norwegen, habe nicht so viel von Goethe gelernt, aber diesen Satz habe ich gelernt und dann fand ich gut. Wer seine Geschichte nicht über 3000 Jahre kennt, lebt nur von der Hand in den Mund. Und es hat mich inspiriert, Wissen zu gucken, was mein Hintergrund ist und wie das uns geprägt hat. Hast du dich schon mal gefragt, warum ist es so, dass so viele Dinge, die in unserer Kultur entwickelt sind, Erfindungen, Strukturen, in der ganzen Welt Verbreitung gefunden hat? Es ist einfach ein Zufall, dass so viele Sachen von uns so in so viele Bereichen exportiert worden sind. Wir wollen uns einige von diesen Bereichen anschauen und auch anschauen, warum ist es so, dass es sich hier entwickelt hat, viele Sachen in der westlichen Welt. Wir fangen an mit der technischen Entwicklung. Und in diesem Bereich ist Deutschland bekannt für ihre Qualität. Ich habe gehört, es gibt Länder, da spricht man über schlechte Qualität, gute Qualität und deutsche Qualität. Also, wir haben was zu bringen. Wie ist es dazu gekommen, diese gute Qualität? Ist es einfach so gekommen, weil Menschen erfinderisch sind? Sind wir, aber nicht nur wir, das sind Menschen in der ganzen Welt. Wir sind erfinderisch, Gott hat uns so gemacht. Also, das ist schon eine Voraussetzung dafür, dass wir Sachen entwickeln können, aber das ist nicht der Grund, warum das sich an einem Ort zu einer Zeit besonders entwickelt hat. Ist es vielleicht die Not? Es gibt diesen Spruch, Not macht erfinderisch. Könnte es sein. Not kann uns dazu antreiben. Aber ich habe auch ein Bild mitgebracht. Wir sehen auch in unserer Welt, ist es so, dass nicht immer die Not dazu führt, dass das Problem sich löst. Zum Beispiel brauchen überall Menschen Wasser, zu jeder Zeit, in jeder Kultur brauchen alle Menschen Wasser. Und sogar heute ist es so, in Ländern, wo man auch eigentlich das Geld hätte, dieses Problem zu lösen, damit Leute nicht immer das Wasser tragen müssten, wird das Geld nicht immer dafür eingesetzt. Nicht von Land her, aber auch nicht von den Familien immer. Es gibt Länder, wo die Männer, wenn das an Wasser fehlt, dann eher die Kinder zum Arbeiten animieren oder sich mehr Frauen anschaffen oder vielleicht nur Sklaven finden, die noch mehr Wasser tragen können, statt es vielleicht anders zu lösen. Also die Not alleine macht es nicht, wenn man nicht die Notwendigkeit sieht, dass Menschen vielleicht erleichtert werden sollten von ihrer Arbeit. Eine dritte Möglichkeit wäre ja, dass die Wissenschaft das hervorgebracht hat, dass wir eine gute Technik haben. Die Wissenschaftler sind wirklich toll, ja, nichts gegen die Wissenschaftler. Die Wahrheit der Geschichte ist aber, Wissenschaft und Technik, die haben sich erstmal so richtig verbündet, ungefähr um das Jahr 1890. Da gab es nämlich einen Geschäftsmann und er dachte, die können uns ja ein bisschen helfen, die Wissenschaftler, die Technik weiter zu verbessern. Seit diesem Punkt arbeiten die Wissenschaftler mit. Die Wissenschaft, die hat so auch die moderne Wissenschaft ab dem 16. Jahrhundert angefangen. Die Technik aber war 500 Jahre schon voll in Entwicklung, hat sich bis heute entwickelt. Also die Wissenschaft in sich hat nicht die Technik vorangebracht. Was ist es denn? Daran hat man schon einiges, also hat geforscht und geguckt, was hat es in unserer Welt so hervorgebracht. Und immer mehr historische Untersuchungen bestätigen, dass der Einfluss der Bibel die technische Entwicklung vorangetrieben hat. Fragst du dich vielleicht, warum? Da gab es einen Marburger Historiker, Ernst Benz, der hat es so ausgedrückt, christliche Überzeugungen, der rationale Antrieb und der Glaube waren die motivierenden Kräfte der westlichen Technik. Ein anderer Historiker, Professor Lynn White Jr., das habe ich auch mit auf der Slide, hat es noch ein bisschen genauer ausgeführt und schreibt, die menschenfreundliche Technik, die unsere moderne Welt vom Mittelalter geerbt hat, hat ihren Ursprung nicht in der wirtschaftlichen Notwendigkeit, denn diese Notwendigkeit besteht in jeder Gesellschaft. Doch nur im Westen drückte sie sich durch Erfindungen aus, genährt von den aktivistischen oder ehrenamtlichen Traditionen westlicher Theologie. Um ein Bedürfnis zu erkennen, ist Denken gefragt. Die Erfindung wasser- oder windgetriebene kräftesparender Maschinen im späten Mittelalter entsprang der theologischen Überzeugung, dass selbst das allergeringste menschliche Wesen unermesslich hohen Wert hat. Auslöser war der innere Widerwille gegen die Ausbeutung von Menschen durch Schwerstarbeit. Diese wurde als unmenschlich empfunden, weil eine solche stupide Arbeit den Menschen jegliche Entscheidungsmöglichkeit vorenthielt. So hat er es geschrieben und beschrieben, wie der christliche Glaube durch die Nächstenliebe, durch die Würde des Menschen der treibende Kraft war, dass man überlegt hat, wie können wir die Arbeit von Menschen erleichtern. Und auch heute sehen wir das und durch die ganze Geschichte, wie der christliche Glaube das ist, was auch gegen Sklavenarbeit gearbeitet hat. Gestern war in Dresden March for Freedom, stimmt's? Wo auch seine christliche Initiative ist, dass man dafür arbeitet, dass Menschen in Freiheit kommen und nicht in Sklavenarbeit gebunden ist. Ein paar Beispiele, welche Sachen erfunden worden sind, um Menschen die Arbeit zu erleichtern. Wir sehen hier ein Boot mit Segel und das Längssegel, was gemacht hat, dass man auch gegen den Wind vorwärts kommen konnte, sozusagen kreuzen konnte, wurde in diesen ersten Jahren erfunden und hat viel Sklavenarbeit ersetzt mit Rudern zum Beispiel. Wir sehen ein Bild vom Pferd. Das Pferd gab es natürlich schon, aber die neuen Erfindungen, was es möglich gemacht hat, das Pferd wirklich effizient einzusetzen in der Landwirtschaft und auch für Schwerstarbeit, wo sonst Sklavenkolonnen zum Beispiel schwere Dinge ziehen mussten, hat man das Hufeisen, Kummet und Seitenriemen. Also es ist einfach Werkzeug für das Pferd, was macht, dass es schwere Lasten ziehen kann, was es davor, wofür es vorher nicht eingesetzt werden konnte. Und so eine einfache Sache wie die Schubkarre. Ja, das hätten die Frauen vielleicht beim Wassertragen auch gebrauchen können, wäre nicht so teuer, aber war auch eine ganz wichtige Erfindung, die entstanden ist, um die Arbeit von Menschen zu erleichtern. Wir werden noch zu mehreren Erfindungen kommen. Eine interessante Sache ist der Ort, wo viele Sachen erfunden worden sind. Wir haben gehört, es war nicht in der Universität. Habe ich gehört, ist es wohl heute auch nicht, dass die meisten Erfindungen dort entstehen. Gut, aber wo war das? Hat jemand einen Vorschlag? Im Kloster, ich habe es gehört. Im Kloster, die Mönche waren tatsächlich die, die über Jahrhunderte die Technik vorangetrieben hat. Und warum? Wir werden es uns an einige Beispiele anschauen. Jetzt kommen ein paar Erfindungen noch, was die Menschen vorangetrieben haben. Zum Beispiel die Wasser- und windgetriebenen Maschinen, also die Wassermühle und die Windmühle. Sie haben die Uhren entwickelt, sie haben Brillengläser entwickelt und wie wir sehen auf diesem Bild in der Mitte, war es ein Mönch, der schon um das Jahr 1000 versucht hat zu fliegen. Er hat sich wirklich Gedanken gemacht, wie er fliegen kann und er ist von einem 24 Meter hohen Turm 200 Meter weit geflogen. Es war Almer von Malmesbury, ein englischer Benediktinermönch. Allerdings hat er beide Beine gebrochen und wurde von seinem Abt verboten, weitere Versuche vorzunehmen. Aber es zeigt einfach, womit die Menschen sich so beschäftigt haben. Ja, warum wurde das Gras ausgerechnet im Kloster erfunden? Wir schauen uns das ein bisschen näher an dieses Beispiel von Wasser- und windgetriebenen Maschinen. Der Vorläufer war die mit Wasser getriebene Mühle. Und auch schon im ersten Jahrhundert vor Christus gab es diese Vorläufer, sowohl in Dänemark, in Nordamerika, in der Türkei und auch in China gab es diese Ideen, dass man mit Wasser eine Mühle treiben konnte. Allerdings wurde das nicht weiterentwickelt. Vielleicht, weil ja alle hatten ja Frauen, die das Mehl mahlen konnten. Also bestand nicht so sehr das Bedürfnis, noch was weiterzuentwickeln. Wir haben ja die Frauen. Nicht aber die Mönche im Kloster, die hatten da keine Frauen, um das Mehl zu mahlen. Und in Asien haben die das so gelöst, viele Mönche, da gab es ja auch die buddhistischen oder hinduistischen Mönche, die haben gebettelt. Ja, die brauchten ja auch was zu essen, hatten keine Frauen, haben also gebettelt, um was zu essen zu haben. Aber die christlichen Mönche, da hat es sich sozusagen auch Richtungen entwickelt, wo die das nicht so rechtfertigen konnten aus der Bibel, dass sie auf Kosten von anderen leben. Und die hatten die Einstellung, wir sollten selber arbeiten für unser Essen und haben auch also angefangen, selber das Mehl zu mahlen. Das hat aber Zeit gekostet und man wollte eigentlich im Kloster beten und die Bibel lesen. Genau, zum Bibellesen haben die zum Beispiel auch die Brillen entwickelt, da kam dieses Bedürfnis. Und die hatten so die Einstellung, die Zeit ist wertvoll. Dafür haben die auch die Uhr entwickelt. Jetzt haben wir wieder das mit den Mehlmalen. Und da gab es einen gallischen Abt im 6. Jahrhundert. Das ist so das Früheste, was wir haben, wo man sieht, wie das entwickelt worden ist. Er hat sich seine Mönche angeschaut und dachte, die brauchen so viel Zeit hier, immer das zu malen, da müssen wir was tun. Und er regte zur Erfindung der Wassermühle an. Und dies hat sich dann in weitere Klöster und Ordensgemeinschaften verbreitet. Und dann kam man auch auf die Idee, naja, wenn es Mehl malen kann, vielleicht kann man das auch für andere Sachen nutzen. Und so hat es sich weiterentwickelt, dass man die Wasserkraft auch für Tätigkeiten wie Gerben oder Schmieden zum Beispiel eingesetzt hat. Um das Jahr 1100 gab es eine ganz wichtige Person, die da auch viel weiterentwickelt hat, Bernard von Clairvaux. Und die haben so richtig geschwärmt über diese Erfindungen. Ja, das gab so sozusagen diese christlichen Bücher, die die hatten, wo die geschrieben haben, was sie entdeckt und gefunden haben. Und diese Entwicklungen, das hat ihn genauso viel begeistert, wie was die zum Beispiel in der Bibel gefunden haben, von theologischen Sachen über Gott. Und dann haben wir die Mühle entwickelt. Und da hat er auch so Gott gedankt. Ne? Das war jetzt nicht zwei verschiedene Sachen, das hat zusammengehört. Und wir haben Gott gedankt, dass solche Maschinen imstande sind, die schwere Arbeit von Mensch und Tier zu erleichtern. Die waren dankbar dafür, dass sie etwas entwickeln konnten, was Menschen helfen konnten. Weil das war ja ein Sinn der Bibel, dass wir Menschen auch helfen können. Genau, und so haben die auch weiter die Sachen entwickelt. Und ich möchte noch ein paar Aspekte erzählen, die das mit begünstigt hat, warum gerade diesen christlichen Glauben diese Sachen vorangetrieben haben. Ja, eine Sache haben wir schon gesehen, die haben die Arbeit sozusagen nicht nur delegiert, aber selber gemacht. Die wollten was Gutes tun, die wollten Menschen die Arbeit erleichtern. Die haben auch nicht körperliche Arbeit als was Schlechtes angesehen. Das gab es auch sehr viel in der Philosophie damals, so das Geistliche ist gut, das Körperliche ist schlecht. Aber die Mönche haben aus der Bibel gesehen, nee, das Körperliche hört dazu, wir können auch arbeiten und das ist gut, Gott möchte es. Aber wir sollten unsere Zeit gut nutzen. Und dann hatten wir natürlich Gott als Vorbild, als Schöpfer. Und er hat uns gemacht, auch Sachen zu schaffen. Und das war auch ein Kontrast zu vielen Religionen, wo Gott zum Beispiel auch in Buddhismus oder Hinduismus jetzt eher so, ja, ein Träumer und Tänzer wird sogar geschrieben. Und wenn man dieses Vorbild hat, wird man ja nicht so angeregt, was zu tun, als wenn man Gott als Vorbild, als Schöpfer hat. Und dann hatten die durch das Christentum auch so den Glauben, dass wir was verändern können. Weil es war sehr normal zu glauben, es gibt böse Geister, die regieren der Welt, es ist alles vom Schicksal abhängig und das gibt natürlich eher Angst und nicht einen Antrieb, was zu verändern. Und durch die Bibel hatte man den Antrieb, wir können was verändern, die Menschen und nicht die Geister sollen die Welt regieren. Genau, so viel zur technischen Entwicklung. Ich habe wohl noch nie in meinem Leben so viel über Technik gesprochen. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen anders aussieht, aber am Ende geht es um das Gleiche. Und zwar die Freiheit der Frauen. Ein gutes Thema für heute. Ich weiß nicht, wie ihr das so gehört habt oder empfindet. Die Bibel und das Christentum wird manchmal als etwas Frauenfeindliches abgestempelt oder empfunden. Ist es wirklich so? Ist es gerechtfertigt, das so zu sehen? Wir schauen uns nochmal am Anfang an, wie Gott die Welt erschuf, wie er Mann und Frau erschuf und gesagt hat, das ist gut und die haben den gleichen Wert. Wir sind vielleicht diese Ansicht gewohnt, aber es ist auch nicht so selbstverständlich. In vielen Kulturen wird es wirklich behauptet, dass die Frauen wesensmäßig unterlegen sind, den Mann unterlegen sind. Und sogar ein ganz bekannter Vater der Aufklärung und ein Meister der Freiheit, er heißt Rousseau, der glaubte, eine Frau sei ein unvollständiger Mensch. Auch die Hindu-Weisen lehren eine Seele mit einem schlechten Karma. Also wenn du es nicht so gut gemacht hast im Leben, dann kommst du das nächste Mal als Frau. Dann musst du als Frau wieder auf die Erde kommen. Also auch nicht so Frauen, so liebevoll gegen Frauen. So, aus unserer Sicht könnte die Bibel schon als ein etwas männerdominiertes Buch gesehen werden. Es steht viel über Männer und ein bisschen weniger über Frauen. Es steht aber auch viel Gutes über Frauen und viel Gutes über Männer. Also in dem Sinn ist es ausgewogen, aber es steht natürlich auch mehr über Männer. Im Vergleich zu anderen historischen Schriften ist es aber überhaupt nicht so. Die Bibel spricht viel von Frauen im Vergleich zu, was andere Schriften in dieser Zeit über Frauen sprechen. Und sowohl im Alten Testament als auch Jesus werden die Frauen eher hervorgehoben im Vergleich zu anderen Sachen in der Geschichte. In den ersten Jahrhunderten nach Jesu Zeit hatte die Stellung und die Freiheit der Frauen in den christlichen Familien eine enorme Entwicklung im Vergleich zu der restlichen Bevölkerung. Das Christentum entstand inmitten der freizügigen, polygamen Lebensweise Rom. Also Polygamie heißt, dass ein Mann viele Frauen haben kann, Monogamie, ein Mann hat eine Frau und umgekehrt natürlich. Genau, ich beschreibe jetzt ein bisschen, wie das war zu der Zeit, als das Christentum sich verbreitet hat. Und zwar war das nicht so schwer, besonders für Männer, an Sex ranzukommen. Ja? Das gab die Prostitution, das gab so die Möglichkeit, mit jemandem zu schlafen, ohne dass es so schlimm war. Genau, das Sex wurde sogar als Reinigen angesehen, wenn man zum Beispiel im Tempel mit den Angestellten dort schlafen hat. Also das wurde religiös und vom Staat akzeptiert. Eine Ehefrau zu haben, eine Familie zu leiten und Kinder zu erziehen, war eher anstrengend. Also nach dem Motto, Sex ist gut, Frauen sind schwierig, also wir haben nicht so viel Motivation zu heiraten. Und das war wirklich so. Und die Leiter sozusagen des Reiches hatten damit ein Problem, weil das führte zu einem Bevölkerungsrückgang, dass die Männer nicht heiraten wollten. Und da schrieb, das haben wir hier auf der Leinwand, Metellus, schon 131 Jahre vor Christus, um die Ehe zur Pflicht zu erheben. Ja, weil die sagen, wir müssen das hinkriegen, dass die Männer heiraten, sonst geht es abwärts mit uns. Und er hatte die Männer versucht zu motivieren, eher das langfristige Wohlergehen des Staates im Auge zu behalten. Und sagt, da es die Natur so eingerichtet hat, dass wir mit ihnen, also den Frauen, nicht sehr bequem, ohne sie aber überhaupt nicht leben können, müssen wir eher an unser langfristiges Wohlergehen denken, als an ein kurzfristiges Vergnügen. Es hat nicht so ganz funktioniert, weil mehr als 100 Jahre später hat Kaiser Augustus genau für das Gleiche gekämpft und genau diese Sache zitiert, um das hinzukriegen, dass seine Ehegesetzgebung eingeführt worden ist. Und es stieß auch im zweiten Durchgang auf wenig Gegenliebe. Also es waren schwierige Verhältnisse für die Frauen, weil sie oft alleine da standen. Scheidung war auch nicht so schwer, sie standen alleine da, sie wussten nicht, wie sie sich um ihre Kinder kümmern konnten und es führte tatsächlich zu vielen Abtreibungen und Kindestötung. Sogar Frauen haben selber ihre Kinder getötet, weil sie überfordert waren und es ging ihnen nicht gut. Und im Kontrast dazu sind die christlichen Familien anders gewesen. Und die christlichen Familien haben den Wert der Frauen enorm angehoben. Eine ganz zentrale Sache ist einfach, dass die Monogamie eingeführt worden ist. Heutzutage sind wir das gewohnt, ne? Ein Mann hat eine Frau, aber die Monogamie als Lebensform ist erst im 19. Jahrhundert hauptsächlich durch die Missionare weltweit bekannt geworden. Davor war das ganz üblich, ein Mann hat mehrere Frauen und das macht, dass die Frauen eine schlechte Stellung hat. Wenn es eine Frau gibt, hat sie eine bessere Position, so kann man das sagen. Ehelichen Sex. Es war sehr normal, dass die Frauen warten sollten bis zur Ehe, aber dass die Männer auch warten sollten, war nicht normal. Also die Männer konnten ein bisschen machen, was sie wollten, aber die Frauen sollten warten. So war das aber nicht beim Christen. Das war gleich für Männer wie für Frauen. Schutz vor Scheidung. Bei den Römern gab es denn auch so einen gewissen Schutz, aber das war eher aus wirtschaftlichen Gründen. Bei den Christen gab es auch moralische Gründe, warum man sich nicht scheiden sollte. Eine ganz interessante Sache, finde ich, ist, dass das Heiratsalter bei den Christen gehoben worden ist. Im römischen Gesetz stand es, dass die Mädels nicht vor dem 12. Lebensjahr verheiratet werden sollten. Also man hat es so entschieden. Aber es gab keine Strafe, wenn man das eher gemacht hat. So, es war gang und gäbe, dass sie auch vor dem 12. Lebensjahr verheiratet wurden. Und es ist dokumentiert, dass mit 14 Jahren waren fast die Hälfte der heidnischen Mädchen verheiratet. Und dazu haben die christlichen Familien einen Kontrast gebracht. Sie haben gewartet. Sie haben die Mädchen zugelassen, dass die groß werden konnten und dass sie reifen konnten, bevor sie heiraten. Eine wichtige Sache war auch, dass Kindestötung untersagt war unter den Christen. Und all diese Dinge haben die Frauen in den christlichen Familien Sicherheit, Geborgenheit und mehr Freiheit gegeben und gemacht, dass in unserer Kultur die Stellung der Frauen gut ist. Und man kann viel darüber diskutieren, ja, was die Rechte der Frauen sein sollen oder nicht und wie die Bibel in verschiedene Punkte interpretiert werden sollte. Wenn man sich aber heute die Welt anschaut, dann kann man nicht verleugnen, die Freiheit der Frauen ist am größten in den Ländern, in denen die Bibel den stärksten Einfluss hatte. Und so können wir uns viele weitere Bereiche anschauen. Zum Beispiel die medizinische Versorgung, das Bildungssystem, die Entwicklung der Demokratie oder auch die Menschenrechte. In all diese Bereiche hat die Bibel zur Veränderung geführt. Ich habe es für mich so zusammengefasst mit drei großen Punkten, was in der Bibel macht, dass diese Veränderung kommt. Die Liebe, die Nächstenliebe, dass wir Menschen als wertvoll empfinden, dass wir nicht sagen, okay, wenn es Menschen gibt, die das tun können, Sklaven oder Frauen, dann können die das tun, aber man versucht, dass es für alle gut ist. Gottes Furcht, nicht Menschen auszubeuten, Gott als Schöpfer zu sehen, vor dem wir auch rechenschaftspflichtig sind. Und die Autorität, diesen Glauben dran, dass wir was bewirken können und verändern können in der Welt, hatten so viele Bereiche unserer Kultur beeinflusst. So, was jetzt? Die Bibel hat das Leben von Millionen von Menschen geprägt. Sie hat unsere Geschichte geformt. Sie ist das Buch hinter unserem Leben. Jetzt ist die Frage, welche Auswirkungen hat es auf unserem Leben? Und ich möchte zum Schluss eine Geschichte aus meinem Studium erzählen. Ich habe Medizin studiert und das gab viel zu lernen, sehr viel zu lernen. Ja, es war nicht langweilig und es gab viele Prüfungen. Und wir haben viel gelesen und gelernt. Als ich nach Deutschland kam, konnte ich ja auch gar nicht so viel Deutsch. Also ich muss mich da wirklich Mühe geben, die Sachen auf Deutsch sogar zu lesen. Und zum Glück gab es aber, was ihr hier seht, genau, die Altklausuren. Oh Gott sei Dank gab es die Altklausuren. Ich weiß nicht, wie das dir geht, wenn du studierst, aber es ist gut zu schauen, was der Prüfer eigentlich will. Was möchte der Prüfer hören? So, die Altklausuren haben uns durch viele Prüfungen gerettet. Es gab aber eine Prüfung, da hatte ich ganz viel Zeit zum Lernen, weil ich habe geheiratet, als die anderen Physikum gemacht haben, also das ist die erste große, große Prüfung nach 2 Jahren. Da habe ich geheiratet und dann hatte ich noch ein ganzes Jahr Zeit zu lernen und ich musste auch noch eine Biochemieprüfung bestehen. Und ich dachte, ah, diesmal kann ich das ganze Buch lesen. Ja? Ich habe so nicht das dickste, aber vielleicht so das zweitdickste Buch genommen und ein halbes Jahr lang habe ich wirklich in der Bibliothek gelernt und auch Notizen gemacht und mich richtig gut vorbereitet auf diese Klausur. Und dann kam ich zur Klausur, ich habe die Fragen gesehen und dachte, oh, ich habe nicht die Altklausuren angeschaut. Und ich habe mein Bestes gegeben und Gott sei Dank habe ich die Prüfung mit einer Punktlandung geschafft. Ja. Ich weiß, dass ich das angeschaut habe, okay, sonst hätte ich wahrscheinlich noch ein ganzes Jahr oder ich weiß nicht, wie lange ich da noch warten musste, bis ich weitermachen konnte. Dann gab es die letzte große Prüfung, Staatsexamen hieß es. Da haben wir auch gelernt. Also 3 Monate lang, glaube ich, habe ich jeden Tag nur die Prüfungsfragen geübt, die man in den letzten 10 Jahren gemacht hat. So hat man es halt gemacht, um zu bestehen. Und ich habe die Prüfung bestanden, ja. Neben mir saß ein junger Mann und der hatte so viele so Glücksbringer auf dem Tisch. Und ja, und ich dachte, okay. Und er war ganz schnell fertig. Also ich glaube, wir hatten 5 Stunden und er war schon nach 3 Stunden fertig. Also lange vor dem Rest und ging dann nach Hause. Und ich dachte, so schnell wie er fertig ist, hat er wahrscheinlich gar nicht Zeit, die Fragen zu lesen. Ich dachte, wie hat er das denn gemacht? Und nach 2 Jahren oder so habe ich ihn wieder getroffen und leider hat er immer noch neue Versuche gemacht, um diese Prüfung zu bestehen. Ich nehme an, er hat es eher so nach dem Gefühl gelöst. So, diese Frage könnte richtig sein oder diese. Ja, und ich finde es ein gutes Beispiel für unser Leben. Ja, es gibt viele Informationsquellen. Ja, du kannst dich beschäftigen, wie du dein Leben leben sollst, was richtig ist, was falsch ist. Aber worauf kommt es an? Was sagt sozusagen der Prüfer? Was sagt Gott dazu? Und dafür haben wir die Bibel. Und man könnte auch versuchen, das Leben so nach dem Gefühl zu entscheiden. Manchmal okay, aber es kommt darauf an, was Gott sagt. Studierst du das Buch, worauf es bei dem Prüfer ankommt, um die Prüfungen dieses Lebens zu bestehen und auch, was ganz toll ist in der Bibel und wie wir gelesen haben am Anfang in dem Bibelvers, Gott macht es hell in unsere Herzen. Er kann uns aus der Dunkelheit ins Licht führen und nicht nur für unser Leben hier, sondern auch für die Ewigkeit. Und das wünsche ich uns allen.